Hallo zum Mobile Zeitgeist Podcast. Heute mit Dominik Hahn von der Allianz. Hallo Dominik.
Hallo, grüß dich Heike.
Dominik, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor. Was machst du bei der Allianz?
Ja, was mache ich dort? Das frage ich mich manchmal auch. Ja, jeden Abend, wenn ich rausgehe. Ist aber relativ simpel. Und zwar, ich bin jetzt schon seit mehr als 7 Jahren in der Allianz und in verschiedenen Funktionen, aber hauptsächlich immer mit dem Thema Recruiting, Employer Branding verbunden oder auch eben E-Recruiting, also das Einführen und das Betreuen von Online-Bewerbungssystemen, sogenannten ATS, Applicant Tracking Systems. Und aktuell ist es meine Hauptaufgabe, einen neuen Bereich aufzubauen in der Allianz, der sich da People Attraction nennt und der den Bereich Recruiting, Employer Branding, Onboarding und University Relations umfasst. Und das Ganze ist Teil einer größeren Umstrukturierung innerhalb unserer globalen HR-Funktion.
Wow, wie kam es dazu? Also da wird ja jetzt sehr viel gebündelt unter dir. Waren so die Beweggründe für die Allianz zu sagen, das müssen wir zusammenfassen und dann auch noch den Dominik Hahn oben drüber setzen?
Naja, ob der Dominik Hahn oben drüber sitzt, das werden wir nochmal sehen. Ja, das Einzige, was ich gerade gesagt habe, ist, dass ich zumindest gerade mit vielen, vielen anderen Kollegen aufbaue. Ja, da bin also nicht nur ich da und sitze am Schreibtisch und zeichne was auf schöne PowerPoints, sondern da sind noch mehrere Dutzend andere Kolleginnen und Kollegen mit dabei, die diese ganze HR-Transformation mit begleiten. Und im Endeffekt ist dieser People Attraction Bereich zwar ein wichtiger Bereich, aber nur einer von vielen. Ja. Man muss sich vorstellen, die Allianz-Gruppe als solche, wir haben weltweit ungefähr 145.000 Mitarbeiter, ist an sich ein sehr föderativer Konzern. Ja, sprich, wir haben in sehr vielen Ländern lokale Einheiten, ja, in Deutschland logischerweise die Allianz Deutschland, die man auch von den ganzen verschiedenen Agenturen an der Ecke kennt. Wir haben aber eben auch eine Allianz Frankreich und eine Allianz UK und eine Allianz Italien und so weiter und so fort. Und diese einzelnen Einheiten hatten bislang immer eigene Personalabteilungen, ja, mehr oder weniger ausgeprägt in ihren Funktionen. Und das bündeln wir gerade, führen wir zusammen, denn es macht natürlich nur bedingt Sinn, um jetzt mal im eigenen People Attraction Bereich zu bleiben, wenn wir zum Beispiel weltweit 40 Karrierewebsites betreuen und managen und natürlich auch bezahlen, auf der Personalebene und auch auf der technischen Maintenance-Ebene. Oder wenn in 60 verschiedenen Einheiten diverse Facebook-, LinkedIn- oder Twitter-Accounts gepflegt werden mit im Endeffekt demselben Content. Auch im Bereich Recruiting kann man das ein oder andere zusammenführen, das bisher unabhängig in den einzelnen Länderorganisationen gemacht wurde. Und da ist eben der Bereich People Attraction einer von vielen.
Mhm. Das ist super spannend. Es ist also tatsächlich, ich muss nochmal nachfragen. Ne? Du hörst, es spricht hier der Strategieberater. Ich will mal wissen, warum. War es wirklich Kostenersparnis, also die Effektivität zu steigern? Ist das der einzige Grund oder gibt es auch einen Grund oder einen Druck, einen Need von außen?
Das ist eine gute Frage. Natürlich ist es so, dass bei solchen Projekten logischerweise auch versucht wird, Synergieeffekte zu erzielen. Das ist klar. Ja, das wirst gerade du, wenn du sagst Strategieberatung, wirst du das wissen. Ja, das ist logisch. Lustigerweise war allerdings der Anlass nicht der, dass man gesagt hat, man will jetzt unbedingt X% an Kosten sparen. Ich meine, die Allianz hat in den vergangenen Jahren ein Rekordergebnis nach dem anderen erzielt. Da ist also der Druck nicht so groß oder wir stehen jetzt nicht mit dem Rücken an der Wand, ja, dass wir hier sowas machen müssten, auch wenn es vielleicht Sinn ergeben würde. Sondern der Grund ist tatsächlich, dass sich die Bedingungen ändern, intern wie extern. Ja, wir haben gesagt, hey, für die internen Kunden, für das Business, ergibt das, was wir derzeit anbieten, eigentlich keinen Sinn. Ja, oder es ist eine schlechtere Qualität, als wir sie eigentlich leisten könnten. Dasselbe gilt auch für den externen Markt. Ja, bleiben wir nochmal wieder in meinem beliebten Recruiting und Employer Branding Bereich. Geh doch mal auf Google und gib dort irgendwie Allianz und Jobs ein oder irgendwie Allianz und weiß ich nicht, irgendeinen Einstiegsberuf im Bereich Finance oder so. Du wirst diverse Allianz-Webseiten finden und hast natürlich überhaupt keinen Überblick, wo du jetzt hinklicken sollst. Mhm. Wir haben zwar weltweit, zumindest die meisten Allianz-Gesellschaften sind auf unserem globalen Bewerbungssystem, sprich auch der globalen Jobsuche und demzufolge auch auf der mobilen Jobsuche, aber nicht alle, das ist das eine. Und auf der reinen Content-Ebene von Karriere-Webseiten macht so ziemlich jeder, was er will bisher. Ja, und das ist natürlich eine ganz lausige Customer- oder in dem Fall Candidate-Experience.
Ja, absolut. Hey, sehr, sehr interessant, aber leider, leider heute gar nicht so unser Thema. Wir wollten ja eigentlich über Mobile Recruiting sprechen.
Ja.
Und darüber hatten wir ja schon 2014 mal ein Gespräch geführt, das ja auch auf Mobile Zeitgeist veröffentlicht ist, da verschriftlicht. Heute machen wir tatsächlich mal Audio. Und damals hast du ja schon sehr viel erzählt, was ihr bei der Allianz gemacht habt. Ihr wart ja verhältnismäßig früh vorneweg, tatsächlich auch euch auf Mobile auszurichten. Was hat sich nun eigentlich seitdem getan? So, was ist jetzt so in den letzten 2, 3 Jahren, was ist passiert mit Funktionen, Strukturen? Hat sich Technik bei euch drastisch geändert? Was ist so passiert in gut 2 Jahren im Mobile Recruiting der Allianz?
Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass die Mobile Recruiting-Geschichte eine ist, die sowohl ein riesiger Erfolg ist auf der einen Seite, aber auch ein riesiger Failure Case auf der anderen Seite. Ja. Warum? Weil wir sehen jetzt mal von den reinen Nutzungszahlen, ja, ist es sehr, sehr, läuft es sehr, sehr gut. Ja. Wir sehen ansteigende Nutzerzahlen. Wir haben pro Monat circa 20.000, 30.000 Leute nur auf dem mobilen Bewerbungssystem. Ja, auf dem Desktop-System, also zum Vergleich, sind es ungefähr pro Monat 150.000. Ja, da siehst du übrigens immer noch, dass wenn es um das Thema Jobsuche geht oder eben dann die Bewerbung als solche, dass das eben nichts ist, was zwangsläufig und hauptsächlich, wie jetzt irgendwelche Kaufentscheidungen bei Amazon vielleicht, wirklich so einfach mal schnell auf dem Mobile-Gerät gemacht werden. Das sieht man schon, das Verhältnis. Also auf dieser reinen, sagen wir mal, quantitativen Ebene funktioniert das alles sehr, sehr gut. Ich kann dir auch nachher noch mal ein paar detailliertere Zahlen nennen, aber worauf ich eigentlich hinaus will, so die Failure-Seite, die schwierige Seite ist tatsächlich, wenn es um das Thema Bewerben als solches auf mobilen Endgerät geht. Wir bieten das ganze System ja seit Oktober 2013 an, also doch schon eine ganze Latte. Ich glaube, wir waren mit einer der ersten am Markt, die das gemacht hatten damals. Übrigens relativ ungewöhnlich für die Allianz, First Mover zu sein, mal das am Rande. Und wir merken, wie gesagt, das Bewerbungsthema ist schwierig, und zwar schwierig auf zwei Ebenen. Es ist schwierig beim Kandidaten, sprich Kandidaten nutzen es nicht, ja, und es ist schwierig beim Recruiter. Vielleicht jetzt, warum Recruiter, wirst du dich fragen. Bei uns ist es ja so, dass wenn du auf der mobilen Stellensuche bist, wirst du sehen, dass jede Stellenanzeige, die du anklickst, per se, per Default, einen Button hat, da steht drauf, Bewerbung vorbereiten oder Prepare Application. Mhm. Ja? Und die hat jede Stellenanzeige einfach so. Und dann gibt es aber noch für den Recruiter die Möglichkeit, im Recruiter-Backend eine Box anzuticken. Und wenn er das tut, dann erscheint vorne bei dieser dezidierten Stellenanzeige im Mobilbereich noch ein zusätzlicher Button, der heißt Apply Directly oder Jetzt bewerben. Und dann muss der Bewerber nur 3 Informationen angeben. Und zwar eine Telefonnummer, eine Arbeitserfahrung und eine Ausbildung. Die Idee war damals folgende. Wir haben gesagt, wenn jetzt einer kommt und sagt, er hat eine deutsche Aktuars-Ausbildung, ja, Aktuare sind die Versicherungsmathematiker, sozusagen die Ingenieure der Versicherung, dann, und er sagt uns vielleicht noch, dass er 10 Jahre bei einem Mitbewerber gearbeitet hat, dann wäre das für einen Recruiter Grund genug, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und diese Person anzurufen und dann alles Weitere zu klären. Mhm. Fakt ist, es passiert nicht. Ja. Mhm. oder in einer sehr, sehr homöopathischen Anzahl, sagen wir es mal so. Und das hat natürlich auch wiederum Gründe.
Ist es denn so, also die, sagen wir, Zurückhaltung der Recruiter, das ist ja nicht nur bei euch so, das höre ich ja häufiger so, dass eigentlich Personaler eher introvertierte Menschen sind. Man wundert sich, die eigentlich so gar nicht so diejenigen sind, die so rausgehen und sagen so, komm, ich will mit dir reden, du hast ein tolles Profil, ich will dich kennenlernen, du gehörst in unser Unternehmen. Also dieses sehr Aktive haben eigentlich nur sehr wenige Personaler. Und ist das, verändert sich das jetzt gerade? Weil ich höre das aus vielen Unternehmen, dass das häufig etwas ist, wo sie sagen, Mensch, im Zeitalter von Social Media und wir kommunizieren alle den ganzen Tag ganz verrückt. Und da bleibt immer diese Zurückhaltung, dass man eigentlich doch sich lieber so ein bisschen einbunkert und sagt, nee, ich möchte doch lieber die schriftliche Bewerbung auf dem Tisch haben, um dann zwar auch nur in 2 Minuten zu entscheiden, aber so dieses leicht Scheue der Personaler, lässt das nach?
Du hast jetzt eigentlich eine Frage gestellt, die aus 2 Teilen besteht. Einmal, wie, ob sich's verändert und ob das tatsächlich auch ein Grund ist, ne, so indirekt, dass die diese Funktion nicht nutzen. Lass mich erstmal auf das Zweite eingehen. Das kann natürlich einer der Gründe sein. Ja, wir haben sicherlich Recruiter, die, naja, ich würde es nicht scheu nennen, aber die das vielleicht nicht gewohnt sind, ja, und die das auch bisher nicht gemacht haben, ja. Und vom bisherigen Ausübungs- oder Tätigkeitsprofil war das auch nicht verlangt. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Insofern kann man da nachvollziehen, dass da die Funktion nicht mit großen Freudenschreien angenommen wird. Das Zweite ist, das darf man nicht unterschätzen, ist die Zeit. Ja, eins muss man mal klar sagen, die Allianz hat kein Bewerbungsproblem. Ja, wir kriegen immer noch zu viel Bewerbungen. Mhm. Was bedeutet das für den einzelnen Recruiter? Der einzelne Recruiter hat sehr, sehr, sehr viel auf dem Tisch. Ja, stell dir vor, im Schnitt betreut der 60, 70, 80 Requisitions, ja, im Jahr. Mhm. Mit diversen Stellenausschreibungen pro Requisition. Pro Stellenausschreibung kriegst du im Schnitt so, kommt natürlich auf die Stelle an, aber kannst du mal rechnen, ja, so 50, 60, 70 Bewerbungen. Ja. Da kommen schon mal Zahlen zustande, die es dir jetzt nicht einfach so ermöglichen, mal kurz einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen, weil du einfach anderes zu tun hast. Also die Zeit spielt einfach eine Rolle. Ja. Und das Dritte ist, dass es sicherlich auch eine Kulturgeschichte ist, eine Kulturfrage, eine Verhaltensfrage, ja, absolut. Ja. Also das mal zum einen. Die andere Frage von dir, ob sich's ändert. Wir sehen 2 Sachen. Ja, es ändert sich. Auf der einen Seite, sprich, die Recruiter merken, okay, mit den bei einigen Stellen, ja, wir nennen das Tight Target Groups. Das ist in unserem Fall, sind es Aktuare, eben die besprochenen Versicherungsmathematiker, das sind Underwriter. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, was Underwriter sind. Das ist ein spannendes Berufsprofil. Das kann man jetzt nicht studieren oder so. In der Regel haben Underwriter entweder einen BWL, einen Jura-Hintergrund oder sind eben selber auch Mathematiker. Die berechnen die Prämien im Endeffekt. Ja. Stell dir vor, du bist ein Offshore-Windanlagenbetreiber und willst das Ding versichern. Dann kommst du zu uns und wir schicken in dem Fall zum Beispiel einen Ingenieur zu deiner Windkraftanlage an der Nordsee. Der schaut sich das an, ist eben Ingenieur und damit Experte und kann ungefähr abschätzen, wie hoch das Risiko ist, dass da was kaputt geht. Und dann sagt er dir, kostet 1,50 oder kostet 2,50. Also Underwriter, auch ein schwieriges Profil und wie bei so ziemlich allen das ganze Thema IT und da gibt es so 2, 3 sehr, sehr schwierige Profile, so Data Scientists oder Engineers, IT Architects und so weiter und so fort, schwierig zu bekommen sind. Und bei diesen Target-Groups merken die Recruiter natürlich schon und wir alle, oh, so das bisherige Post and Pray funktioniert natürlich nicht mehr. Ja, ich kann nicht einfach nur was posten, dann kommen die Leute und wir hoffen darauf, dass die Allianz ganz cool finden. Das ist teilweise wirklich schwierig. Und da findet ein Umdenken statt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir das organisational tatsächlich auch befeuern und stärker in diese Richtung ausrichten. heißt konkret in unserer zukünftigen HR-Struktur, ich habe es ja vorhin im Intro ein bisschen angedeutet, im Bereich People Attraction, wird es eine Rolle geben, die sich Sourcer nennt, ja, neben dem traditionellen Recruiter. Und diese Sourcer werden sich dann speziell um den Aufbau von Pipelines zu genau diesen Target Groups, was die dann in Zukunft auch immer sein werden, ja, es mag sich ja ändern, kümmern werden. Insofern, wir befeuern das strukturell, ja, aber eben auch, es ist aber eben auch so, dass die Recruiter das heutzutage schon merken und auch verstärkt nachfragen, wie kann ich aktiver tätig werden? Was muss ich dazu können? Welche Plattformen gibt es? Welche Suchmethodiken gibt es? Muss ich die anders ansprechen, die eine Zielgruppe anders ansprechen als die andere? Also es ist schon so ein zweigleisiges Modell.
Das ist alles super spannend, aber treibt uns gerade wieder vom schönen Thema Mobile weg.
Oh. Ja.
Es ist so schön, so spannend, mit dir darüber zu sprechen. Aber wir müssen jetzt zurück zum Mobile Recruiting bei der Allianz kommen. Du hattest ja schon angedeutet, dass da natürlich Bewegungen drin sind, aber es eben auch nicht an allen Stellen so funktioniert, wie man es sich denn vielleicht gewünscht hat oder vielleicht auch nicht wusste, dass es so nicht funktionieren würde. Nun gibt es ja sehr viele Startups in dem Bereich, die so aufpoppen und sagen, genau diesen mobilen Bewerbungsprozess, den würden sie besser im Griff haben und könnten sie besser abbilden als Unternehmen das heute tun. Und ich habe aber den Eindruck, dass es da mal sehr stark um eine ganz bestimmte Art von Jobs geht, die eben, wie du ja auch schon eingangs sagtest, die tatsächlich auch genutzt werden, wo das Mobiltelefon genutzt wird, um sich mal schnell zu bewerben. Also Studentenjobs, sehr, sehr verhältnismäßig niedrig qualifizierte Jobs und wo also auch eine hohe Fluktuation ist in den Unternehmen und man sehr schnell teilweise eben auch Temporärkräfte braucht und es sehr viel auch bis auf lokale Ebenen runtergeht. Glaubst du, dass sich das Mobile Recruiting in eurem Segment, wo ja auch eine Bewerbung ein bisschen umfangreicher und aussagekräftiger sein muss, damit sich zwei Seiten kennenlernen können, dass da das Mobile Recruiting nochmal eine herausragende Rolle spielen wird?
Wenn ich das wüsste, dann würde ich mich vielleicht selbstständig machen mit einer total coolen Mobile Recruiting Lösung, würde stinkreich werden. Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass es nicht nur zwangsläufig mit dem Stellenprofil zu tun hat. Ja, außerdem würde ich auch noch deine Aussage gern challengen wollen im Sinne von in unserer Branche braucht man eher aussagekräftigere Bewerbungen. Ja, das würde ich mal anzweifeln wollen. Ist es wirklich so? Ja. Was ich weiß, ist, dass es einen kulturellen Unterschied gibt. Wenn du mal nach China schaust, dort ist es eher Usus, dass du dich mit deinem mehr oder weniger aussagekräftigen WeChat-Profil mit einem Klick bewerben kannst. Ja, dann kriegt der Recruiter dein WeChat-Profil und muss sich halt dann entsprechend melden oder gibt dir halt gleich eine Absage, je nachdem. Das ist in Europa, ja, das ist in Amerika, ist es nicht angekommen. Wir haben nicht diese Kultur, ja. Dort, woran das auch immer liegen mag, das weiß ich nicht, möchte ich auch gar nicht beurteilen. Es ist nur so, wir sehen das ja, selbst wenn wir diese Stellen ausschreiben, die Möglichkeit bieten, dass du dich echt nur eben mit diesen drei Informationen bewirbst, sehen wir, dass es die Bewerber nicht annehmen. Vielleicht ist es etwas, was wir uns hätten auch denken können, weil stell dir den Aktuar, den Underwriter oder was auch immer vor. Der sieht das Allianz-Logo, denkt sich, oh, seriöser Laden, ja, eher konservativ, ist es denn, das passt doch gar nicht so zusammen, dieses Mobile und ein bisschen Hippe und schnell mit diesem Riesentanker Allianz. Das kann doch nicht, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja?
Glaubst du, die denken, dass sie schlechtere Chancen haben im Auswahlprozess, wenn sie dieses Verfahren, obwohl ihr es anbietet, nutzen?
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das der Fall ist. Dahingehend wäre nämlich auch gleich meine Idee vielleicht für eine zukünftige Lösung. Ich glaube, wir müssen, das ist ja ein generelles Problem. Leute glauben oder Leute sehen den Bewerbungsprozess und das ist auch ein Problem von unserer ganzen Branche, unabhängig jetzt von der Versicherung, ja, oder Finanzdienstleistung. Wir machen das alle gerade immer noch sehr, sehr, sehr schlecht, ja, im Bereich Recruiting. Alle Leute, egal ob Mobile oder Desktop, denken, oder wissen nicht, was passiert, sobald sie auf den Abschicken-Button gedrückt haben. Das ist für die eine Blackbox. Ja? Mhm. Die kriegen dann eine automatische E-Mail, hey, danke, dass du dich beworben hast, wir haben es bekommen, wir melden uns. Und wenn du total toll bist als Unternehmen, dann schickst du vielleicht noch alle 2-3 Wochen ein Status-Update raus. Ja? Und im Zweifel kriege ich dann am Ende nach 6 Wochen eine E-Mail mit, ja, sorry, andere haben sich halt auch beworben, tut uns leid, bist es halt nicht geworden, tschüss.
Ja.
Das ist, wenn wir davon sprechen, wir müssen kundenorientiert sein, dann ist das alles andere als kundenorientiert. Das ist einfach nur schlecht. Ja? Das ist eine wahnsinnig schlechte User Experience. Du musst dir mal vorstellen, wenn ich dir vorhin erzählt habe, wir bekommen 150.000 Bewerbungen, dann glaube ich, und dazu muss man kein großer Mathematiker sein, dann weißt du auch, wir stellen nicht 150.000 Menschen ein im Jahr. Bedeutet wiederum, die Mehrheit der Messages, die wir rausschicken an die Leute, die sich bei uns bewerben, sind negativ. Wir schicken negative Messages raus. Und zwar, hey, du bist es nicht. Ja? Ich glaube, und das könnte gerade im Mobile-Bereich noch eine große Rolle spielen, wir müssen hin zu einer transparenteren Bewerbung, hin zu mehr, zu direkterem und mehr menschlichem Kontakt. Ja, ich glaube, dann können wir diese Scheu und diese Hemmung nehmen, sich tatsächlich auch mit einem Klick mobil zu bewerben.
Aber im Moment geht ja so jetzt aus Mobile kommen, Mobile und Social Media, so dieser Mix, jetzt geht es ja aber da eigentlich los mit Bots. Also wir sind ja eigentlich mehr auf dem Trip zu automatisieren und das Menschliche durch Maschinen zu ersetzen. Und jetzt sagst du, eigentlich müssen wir zum menschlichen Kontakt zurück. Meinst du jetzt unter menschlicher Kontakt auch Bots und denkt ihr darüber nach, sowas zu machen? Oder sagst du, es ist genau das Gegenteil und ist kontraproduktiv?
Ich glaube, das kann man kombinieren. Ich glaube, ich als Bewerber, was will ich denn wissen? Ich will wissen, okay, die Bewerbung kommt an, die ist auch an der richtigen Stelle gelandet, ja, und dann würde mich noch interessieren, wie da dieser Auswahlprozess genau vonstatten geht. Ich erwarte nicht, dass man mir vielleicht offenlegt, wie die Kriterien sind, wobei, das könnte man vielleicht auch anzweifeln, ja. Mhm. Ob man das vielleicht nicht tatsächlich transparenter macht. Aber ich will wissen, dass meine Bewerbung in guten Händen ist. Und das bedeutet nicht, dass jetzt jeden Tag ein Recruiter persönlich als Mensch sich melden muss. Ich glaube, an der richtigen Stelle im Prozess eine menschliche Interaktion kann helfen. Für alles andere kann man da durchaus auf Automatismen oder Bots setzen. Und es ist lustig, dass du es gerade erwähnst, weil wir tatsächlich am ersten Bot arbeiten. Und ich hoffe, dass wir den noch im ersten Halbjahr diesen Jahres raushauen können, ist allerdings kein, weiß ich nicht, Recruiting-Bot oder Selektions-Bot. Sowas gibt es tatsächlich bei uns nicht. Also wir selektieren nicht durch irgendwelche Automatismen aus, sondern ist alles noch menschlich. Ja, jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, dann ist ja die Fehlerquote viel höher. Ja, das ist wahrscheinlich sogar der Fall. Insofern sollten wir uns alle freuen, wenn Bots das in Zukunft übernehmen. Dieser Bot, den wir entwickeln, ist tatsächlich auf Facebook-only getrimmt und ist eher ein Job-Bot im Sinne von, ich helfe dir, den richtigen Job zu finden, Bot. Ja, hat aber auch dort, und das ist genau das, was ich gerade meinte mit dem menschlichen Kontakt, zahlreiche Ausstiegspunkte in Richtung Mensch. Ja? Mhm. Wir versuchen natürlich gewisse Punkte durch den Bot abzudecken, den wir jetzt kapazitätstechnisch nur noch schwer abbilden können. In dem Fall sind es eben die Anfragen via Facebook. Aber wir geben trotzdem, glaube ich, immer die Möglichkeit, sofort mit einem Menschen in Kontakt zu treten. Und das dürfen wir bei aller Automatisierung nicht außen vor lassen.
Das sehe ich absolut genauso. Wie ist es denn bei euch intern? Also werden solche Dinge, solche Automatisierungstools wie Bots, werden die positiv aufgenommen oder werden sie als Bedrohung für den eigenen Arbeitsplatz empfunden?
Da stellst du jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, das kann ich dir so pauschal nicht beantworten, weil das sehr, sehr stark von der individuellen Sichtweise abhängt. Was ich dir sagen kann, und das ist jetzt keine Allianz-Einschätzung, das ist meine persönliche Einschätzung, ja, Recruiting wird definitiv einer der ersten Bereiche sein, neben irgendwelchen HR-Admin-Aufgaben, der von der Automatisierung voll getroffen wird. Sowohl Jobs zu posten, als auch eine Vorauswahl zu treffen, dazu brauche ich in der Regel eigentlich keinen Menschen. Ja, das kann tatsächlich eine Maschine besser machen. Das kann sie vielleicht sogar jetzt schon besser machen. Da müssen wir gar nicht erst 10 Jahre in die Zukunft blicken. Ist auch kein Geheimnis, geh auf unsere globale Jobsuche, such dir mal zufälligerweise 20 Stellenanzeigen raus und du wirst sehen, dass 10 davon einfach nicht gut geschrieben sind. Ja? Und es liegt natürlich daran, dass logischerweise sowohl das Business als auch der Recruiter an sich, und das ist nicht Allianz exklusiv, das ist eigentlich bei den meisten Unternehmen so, das sind jetzt keine ausgebildeten Germanisten oder Sprachwissenschaftler oder Journalisten. Ja? Insofern glaube ich gerade, dass hier Bots, glaube ich, durchaus helfen können, ja, in dem ersten Schritt jetzt zum Beispiel, mir als Recruiter mir klar zu machen, hey, pass auf, so wie du deine Anzeige formuliert hast, ist nicht gut für Google, ja, ist nicht gut für den Bewerber, weil zu viele, weiß ich nicht, Abkürzungen drin sind, irgendwelche seltsamen Allianzbegrifflichkeiten, und das würde schon helfen. Solche Sachen gibt es ja schon, ja. Wir haben ja mit Textio.com schon erste Gehversuche in die Richtung, die deine Job Descriptions analysieren und sagen, hey, ist es gut oder ist es schlecht?
Ja. Grundsätzlich, was Technologien jetzt ja so verschieben, was man in vielen Bereichen ja sehen, ist, dass es komplexer wird. Das Technologie ist, hat immer den Drang dazu, komplexer zu werden. Und obwohl wir mal vereinfachen wollen, wird es immer komplizierter. Das heißt also, der große Begriff Omnichannel, der ja auch in anderen Branchen und anderen Bereichen gehandelt wird. Wie geht ihr damit um, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt natürlich Desktop, wir haben Mobile, aber welche Kanäle? Ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, weil er wieder so bildhaft einengend ist, aber lassen wir es mal dabei, weil ich auch keinen besseren habe. Welche Kanäle bespielt ihr, beziehungsweise was seht ihr für die Zukunft? Welche werden stärker werden und welche gehen zurück?
Was kannst du noch mal genauer sagen, was du konkret mit Kanal meinst? Meinst du jetzt nur auf Mobile Desktop bezogen oder spezifische Plattformen?
Ja, Kommunikationsplattformen oder Kommunikationsmöglichkeiten. Also, ihr habt ja bestimmt auch irgendwo eine Form von Customer Journeys, wo ihr sagt, okay, wo erreichen wir die Leute eigentlich und wann nehmen wir über welchen Kanal, da ist es wieder das Wort, Kontakt auf, beziehungsweise welcher ist wann optimal? Na, haben wir eine Wahl, können wir wechseln, wann müssen wir wechseln, wo sind unsere Touchpoints und wie sind die Übergabepunkte? Also dieses Ganze, da kommt ein Bewerber plötzlich, er hat eine Bewerbung bei euch drin, der fragt dann auf Facebook nach, was macht eigentlich meine Bewerbung? Also wie geht ihr damit um, mit dieser Vielzahl der Berührungspunkte und auch Plattformen oder technologischen Berührungspunkten mit euren Bewerbern.
Gute Frage. Wir sind grundsätzlich mal davon überzeugt, dass man die Kanäle, um mal in deiner Sprache zu bleiben, bedienen muss, die tatsächlich draußen einfach genutzt werden. Und das mag sich wie eine Binsenweisheit anhören, für die meisten deiner Hörer, ja. Ist aber, glaube ich, gerade im HR-Kontext oder gerade auch im Konzernkontext vielleicht nicht immer so selbstverständlich, ja. Denn es ist das eine, was ich intern in meinem Konzern an IT-Infrastruktur habe und betreue, und das andere, was draußen genutzt wird. Bestes Beispiel ist WhatsApp. WhatsApp ist, glaube ich, da sind wir uns hoffentlich einig, nicht eine App, die schon von ein paar Menschen genutzt wird. Ja?
Dem
Also du
einen
kannst
oder anderen habe ich gehört, ja.
genau, ja, so zweistellige Zahlen sollten erreicht werden. Allianz sagen wir mal, als Arbeitgeber war auf WhatsApp nicht vertreten, beziehungsweise es gab keine Schnittstellen vom Bewerbungssystem zu WhatsApp, weil man hätte sich ja denken können, okay, wäre ja eigentlich cool, wenn du keine E-Mail-Eingangsbestätigung deiner Bewerbung bekommst, sondern wenn du das über WhatsApp bekommst und da auch entsprechende Statusänderungen drauf gepusht werden. Ja? Würde sich ja irgendwie so anbieten. Jetzt hast du natürlich in so einem Unternehmen immer gewisse technische Restriktionen. Ja? Das wäre vielleicht technisch machbar, ist aber vielleicht teuer oder gerade auch nicht gewünscht, weil wir auf ein anderes System switchen, oder es gibt zig Gründe, warum man sowas nicht machen sollte. Ja? Was haben wir jetzt gemacht? Wir versuchen, trotz dieser Restriktion oder der Rahmenbedingungen, so viele Kanäle aufzumachen, von denen wir überzeugt sind, dass sie eine sogenannte 80-20-Lösung sind. Ja, wir glauben, dass wir sollten Kanäle aufmachen und bedienen, die von den meisten genutzt werden. Das heißt nicht, dass wir jetzt jeden Spartenkanal hier öffnen und glauben, wir müssen irgendwie ständig überall auf allen Kanälen parat sein. Das können wir kapazitätstechnisch schon gar nicht abbilden. Aber wenn wir von LinkedIn reden, wenn wir von Facebook reden, wenn wir von Twitter reden, wenn wir von WhatsApp reden, ja, wenn wir von Instagram reden, oder auch die gute alte E-Mail, ja, und du wirst es nicht glauben, aber die meisten schreiben uns E-Mails, ja,
das sind circa, ich dir. Ja, ich schreibe ja auch am liebsten E-Mails.
Ja, ja, und das ist auch vollkommen okay, ja, und das freut uns auch, weil bei E-Mails haben wir intern ein Service Level Agreement, dass wir innerhalb von 24 Stunden antworten, bei den Social Media Kanälen aber innerhalb von ein paar Minuten oder einer Stunde. Insofern freut mich jede E-Mail, haben wir mehr Zeit. nein, Spaß beiseite. Wir versuchen globale Channels abzudecken. Ja, wenn jetzt in irgendeinem Land irgendeine spezielle Nischenplattform kommt, dann springen wir da nicht sofort drauf. Wir schauen uns sowas zwar immer an, aber wir überlegen uns sehr weise anhand der Kapazitäten, die wir haben, wo wir drauf gehen. Und deine Frage, wie wird das eigentlich abgedeckt? Naja, wir haben Kolleginnen und Kollegen intern, die mehr oder weniger den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Fragen zu beantworten. Ja, die kennen sich mit den verschiedenen Plattformen aus, also internen Plattformen, die wir haben, wo die Bewerbungen reingehen aus, die haben da auch Zugriff drauf, die können beraten im Sinne von, welche Jobs vielleicht für die fragende Person in Frage kommt. Und die machen das, die nennen wir, das sind Candidate Relationship Manager für uns. Das sind die Ansprechpartner, die das Bild der Allianz maßgeblich nach außen tragen. Insofern hört sich das vielleicht als etwas an, was man wunderbar irgendwohin outsourcen könnte. Bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil für mich ist das eigentlich der erste Schnittpunkt zum Unternehmen und da muss einfach die Antwort passen. Ja.
Das sehe ich genauso. Also dies outzusourcen wird sicherlich wenigstens zu Irritationen, wenn nicht sogar Verstimmungen wieder bei den Kandidaten führen, weil Fragen dann doch wieder nicht abschließend beantwortet werden konnten. Gut, das passiert jedem Mal, dass er es nachprüfen muss und eine Frage erst nochmal weitergeben muss, um dann mit der Antwort zurückzukommen. Aber ich glaube, dass Externe das tatsächlich nicht so gut können wie Menschen, die im eigenen Unternehmen sitzen und auch in dieser Kultur leben, die dieses Unternehmen ja verkörpert und dem Kandidaten ja auch rüberbringen möchte.
Das ist, genau, das glaube ich nämlich auch. Und was man nicht vergessen darf, wir bei den Antworten standardisieren wir nicht. Wir haben natürlich eine gewisse, sagen wir, benutzen wir das Wort Template, ja, weil du kannst im Endeffekt alle Anfragen in so 5, 6 Kategorien clustern. Und natürlich haben wir gewisse Standardsätze, die wir immer wieder benutzen können. Was wir aber schon tun, ist bei jeder Anfrage, egal auf welcher Plattform sie ist, sei es WhatsApp, sei es Facebook, LinkedIn oder E-Mail, wir gehen individuell auf die einzelnen Fragen ein. Was heißt das? Das heißt konkret, dass wir erstens die Leute beim Namen nennen, beim Vornamen. Ja, in der Regel antworten wir auf Englisch. In der Regel sind auch die Anfragen Englisch. Dann, was heißt es noch, wenn jemand fragt, hey, ich habe bla 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 studiert, ja, wohne in Mailand und Anbei ist übrigens meine Bewerbung, dann schauen wir uns die Bewerbung an. Wir schauen, bei uns intern haben wir Stellen in Mailand für diese Person, für diesen Studiengang und geben dann entsprechend auch die Links mit zu den einzelnen Stellen. Wir könnten ja auch schreiben, das würde uns Zeit sparen, wir könnten auch schreiben, hey, geh doch mal auf die Job Search und such dir halt einen Job raus. Punkt. Könnte man auch machen. Ja? Machen wir aber nicht.
Also read the fucking manual, ne? Google das.
Ja, doch. Ja, exakt. Das könnten wir schreiben und manchmal denke ich mir das auch. Ja, so, ja, googeln hilft. Ja, let me google that for you.com. Aber ich meine, man muss sich dann immer im Hinterkopf behalten, hey, dieser Mensch soll im Zweifel auch Allianz-Produkte kaufen. Und wenn er Allianz-Produkte kauft, dann bin ich ein glücklicher Mitarbeiter.
Genau, ja. So, jetzt haben wir schön das Rad geschlagen, noch über Omnichannel hinweg. Nun komme ich doch nochmal auf Mobile zurück am Ende. Ja. Und die Frage an dich, was glaubst du, ich will jetzt nicht sagen, ich sag's doch, the next big thing in Mobile Recruiting. Also was ist das, was du denkst im Mobile Recruiting, was wird die nächsten 2 Jahre maßgeblich bestimmen?
Zwei Sachen. Über das eine haben wir schon gesprochen. Das ist tatsächlich das Thema Automatisierung oder eben Chatbots. Da glaube ich ganz fest dran. Und ganz ehrlich, das, was wir zum Beispiel da gerade entwickeln, das ist ein tiny, tiny, tiny Step. Das ist so Version 0.0.5 oder sowas. Ja. Ich glaube, da geht in Zukunft noch viel, viel mehr. Das ist das eine. Das andere ist nicht zwangsläufig Mobile Recruiting spezifisch, kann man aber eben auch dort benutzen. Ich glaube, wir werden was Ähnliches erleben im Recruiting, wie wir es bei der US-Wahl gesehen haben. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch diesen Artikel gelesen von diesem London School of Economics Menschen, der mit seinem gib mir Zugriff auf dein Facebook-Profil und anhand von 100 Likes analysiere ich besser, wer du bist als deine Eltern. Mhm. Typ. Ja. Mhm. Und dieses Modell der Big Data Auswertung oder Auswertung von Social Network Profilen, ich glaube, dass das etwas ist, wo unglaublich viel Potenzial drin steckt. Also wir könnten ja ganz easygoing Leute fragen, zum Beispiel auch wenn sie sich eben gerade im Mobile bewerben, gib uns fix Zugriff auf Facebook, auf LinkedIn, auf Twitter und auf was weiß ich. Wir analysieren deine Profile und matchen dein Profil gegen unsere, und in dem Fall ist es jetzt was speziell allianzspezifisches, wir nennen es People Attributes. Das sind vier Attribute, die jeder Mitarbeiter mitbringen sollte, und hinter jedem Attribut stecken nochmal drei Verhaltensweisen. Man kann es als Werte bezeichnen, ja, Unternehmenswerte oder unternehmerische Verhaltensweisen. Und wir matchen deine Social Network Daten gegen unsere Verhaltensweisen und sagen schon mal, ob du weiterkommst, ob wir dich mit einem Recruiter verknüpfen. Hört sich irgendwie scary oder spooky an. Wenn man aber mal genau drüber nachdenkt, glaube ich, hat es durchaus Potenzial.
Naja, für mich hört es sich jetzt in dem Sinne spooky erstmal an, wenn es ein Unternehmen tut. Würde dieses Tool auf der anderen Seite sitzen, nämlich auf meiner Seite als Bewerber, und ich sage, ich analysiere mal meine Social Media Networks darauf, was bin ich für ein Mensch? Ich weiß es vielleicht gar nicht oder es ist mir so nicht bewusst. Es hilft mir vielleicht, eine Bewerbung besser zu formulieren, wo ich eben sage, dass das sind eben meine Attribute bzw. meine Eigenschaften. Und dann könnte ich eben sagen, guck doch mal nicht nur bei der Allianz, sondern in einer bunten Strauß von Unternehmen, die ich mir vorstellen könnte, in denen zu arbeiten, forste bei denen nochmal die ganzen Jobangebote durch, wo würde ich eigentlich drauf passen. Und zwar müsste das dann ja auch noch bedeuten, die häufig ja nicht so gut geschriebenen Anzeigentexte dann tatsächlich danach durchzugehen, was meinen die eigentlich wirklich, schreiben es nur nicht so richtig hin. Das fände ich dann schon wieder besser, wenn der Bewerber da am Steuer sitzen würde und sagen würde, nee, ich mache das von mir aus. Also der Bot sitzt auf der Seite des Bewerbers und sucht ihm die passenden Stellen raus von verschiedenen Unternehmen.
Du hast vollkommen recht. Ich glaube tatsächlich, dass es in beide Richtungen gehen wird. Ja, natürlich, klar. Das gilt übrigens generell für jede Technik. Ja, alles, was wir einsetzen, kann natürlich auch der Bewerber zu seinem Gunsten einsetzen. Beziehungsweise werden wir sicherlich Startups sehen, die genau das anbieten. Ja, die erste, wie wollen wir das nennen? Die erste Cultural Fit Jobbörse. Ja, sowas in der Richtung. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, wenn das jetzt ein Investor hört, ne, also uns ansprechen, wir stehen da gerne beratend zur Seite.
Absolut, absolut. Ich bin gerade 30,3%.
Nee, super. Dominik, möchtest du noch irgendetwas sagen, was dir im Mobile Recruiting passiert ist, was deine lieben Kollegen im Markt, die so etwas auch machen und an solchen Systemen arbeiten, auf keinen Fall tun sollten, was dein Learning gewesen ist aus dem ganzen Kram oder was sie unbedingt machen sollen? Was ist so dein heißester Tipp für Unternehmen, die sich mit Mobile Recruiting beschäftigen?
Zwei Sachen. Also der heiße Tipp ist eigentlich eine lahme Ente. Und zwar, wir haben das damals ja innerhalb von 3 Monaten aus dem Boden gestampft. Wir haben im Juli angefangen und haben es Anfang Oktober gelauncht. Das ist für Allianzverhältnisse Lichtgeschwindigkeit, hat aber tatsächlich zur Folge gehabt, dass wir nicht all das gemacht haben, was man eigentlich machen sollte, wenn man eine neue Software oder Technologie auf den Markt bringt. Und das ist ausreichendes User-Feedback, am besten iterativ einholen. Ja? Sowas haben wir nicht gemacht, weder intern wie extern, also intern mit unseren Recruitern das Feedback einholen und extern mit Kandidaten das Feedback einholen. Und zwar das bewusst, dass es ein Risiko ist, aber jetzt siehst du natürlich, dass das zu gewissen Problematiken führt, die man hätte vielleicht vermeiden können. Ja? Also insofern, wenn es geht, wir hatten damals aus diversen Gründen nur dieses enge Zeitfenster, dann bitte tun. Ja? Also testen, testen, testen und das Ganze agil und iterativ wäre hilfreich. Auf der anderen Seite, jeder, der immer noch nicht mobil optimierte Stellenanzeigen hat oder überhaupt ein mobil optimiertes Bewerbungssystem, dann sollte das schleunigst machen, weil ich habe dir ja vorhin gesagt, wir kriegen pro Monat ca. 20.000, 30.000 Besucher auf den mobilen Stellenmarkt. Das kannst du jetzt mal auf 3,5 Jahre hochrechnen, wie viele Bewerber oder wie viele Leute wir hatten, die auf diese Seite gingen. Da waren sicherlich die ein oder anderen dabei, die für uns in Frage kommen als Bewerber und dann entsprechend Mitarbeiter. Insofern, ich glaube, den Invest, den man da heutzutage noch tätigt, der ist im Vergleich zu dem Benefit, den man daraus zieht, sehr gering.
Super, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen, Dominik. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für einen super spannenden Podcast. Ich komme sicherlich nochmal auf dich zu, gerne, dass wir da nochmal was machen in absehbarer Zeit. Und bin sehr gespannt auf euren Bot. Sag mir da bitte gerne Bescheid, wenn der draußen ist. Ich gucke mir den auch gerne mal an.
Gerne.
Und ja, das war's für den Robert Zeitgeist Podcast mit Dominik Hahn von der Allianz. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald.
Ja, danke dir, Heike. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.